Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler mit einem greifbaren Titel heute, zumindest der Anfang: Revolution in Niesky. Um Gottes Willen, wer oder was ist Niesky? Das weiß Professor Timo Leukefeld, den ich recht herzlich begrüße. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Hallo aus Freiberg.
Niesky, was ist das? Was ist das für ein Wort? Niesky. Wer ist das? Was kann Niesky?
Niesky ist eine wunderschöne Kleinstadt im Osten Sachsens gelegen. Eigentlich sonst so unauffällig, aber dort ist sozusagen ein ganz, ganz tolles, neues und erstes Projekt seiner Art jetzt kurz vor der Fertigstellung.
Unser Titel heißt heute Revolution in Niesky: Wohnen ohne Nebenkostenabrechnung. Das klingt spannend. Da wollen wir doch mal wissen, was steckt denn dahinter? Können Sie uns mal das schildern, um was es da genau geht? Was haben Sie da gemacht?
Also für uns ist das natürlich ein ganz besonderes Projekt, für mich auch persönlich, weil ich ja jetzt ungefähr seit 20 Jahren in ganz Deutschland, in Europa, hochgradig energieautarke Gebäude plane und unsere Bauherren setzen das um. Und es ist uns bisher im Bereich Neubau in Sachsen noch nicht gelungen, in Sachsen selber ein Projekt zu initiieren. Das kann ich mir nur erklären mit dem Sprichwort der Prophet im eigenen Land, ne? Und es hat jetzt wirklich 20 Jahre gedauert, bevor wir das erste hochgradig energieautarke, enttechnisierte Mehrfamilienhaus mit Pauschalmiete und Energieflat in Sachsen geplant und umgesetzt haben. Und das ist für uns also ein ganz besonderes Fest Ende September mit dem Bauherrn, dem Matthias Schur, einem Familienbauunternehmer, das auch richtig zu feiern mit viel Medienrummel. Der MDR wird mit dabei sein, Radio, Funk und Presse. Also das erste Haus dieser Art hat für uns eine große, auch symbolische Bedeutung, weil es uns praktisch in Sachsen vorher noch nicht gelungen ist. Und dort ist praktisch ein Gebäude entstanden mit 12 Wohneinheiten, mit einem schönen Pultdach, sehr viel Photovoltaik, etwa 130 Kilowatt Peak, also ein richtiges Kraftwerk mit über 60 Kilowattstunden Batteriespeicher, mit Infrarotheizung und dezentraler Warmwasserbereitung. Also ein Gesamtkonzept, was sehr langlebig ist, kostengünstig erstellt werden kann und wo eben die Mieter keine Betriebskostenabrechnung mehr haben, sondern ein Preis aufgerufen wird, eine Pauschalmiete mit Energieflatrate für mehrere Jahre fest, in der eben alles enthalten ist. Also alle Kosten für Wohnen, für Warmwasser, für Heizung, für Haushaltsstrom. Und wer möchte, kann auch noch eine Option abschließen, um sein Elektroauto auch dort am Gebäude selber zu laden.
Sie haben gesagt, ein enttechnisiertes, energieautarkes oder hochgradig energieautarkes Gebäude. Also man könnte ja fast die Abkürzung EEG verwenden, aber die ist ja schon belegt. Da braucht man vielleicht noch, gibt es da so irgendeinen griffigen Begriff? Gibt es da irgendwas am Markt?
Was man also
da,
das müssen wir noch ein bisschen üben, Herr Lapan, ne? Hochgradig energieautarkes Mehrfamilienhaus, ne? Enttechnisiert, ja. Aber ist natürlich ein sehr stolperiger Begriff. Also der Hintergrund ist folgender: Das Bauen ist ja in den letzten Jahren immer teurer geworden. Und einer der Haupttreiber neben Zinsen, neben Baugrund, neben teuren Handwerkern, einer der Hauptgründe ist diese Technik, das Technikpaket, die Kostengruppe 400. Und die Kosten sind brutal nach oben gegangen, unvorstellbar, weil man immer mehr komplizierte Technik in die Gebäude einbaut, also teilweise auch vorgeschrieben durch das Gebäudeenergiegesetz, ne? Und mit Fördermitteln auch verbunden. Ich nenne das immer Industrieförderprogramme. Und das macht natürlich diese Technikgruppe immer teurer. Das sieht man im Moment bei den Wärmepumpen. Alles, was zu lang gefördert ist, preist die Förderung mit ein. Also in Deutschland sind Wärmepumpen eben doppelt so teuer wie in anderen europäischen Ländern, weil sie eben seit vielen, vielen Jahren gefördert werden. Und das führt eben am Ende zu Kostensteigerungen im Bau, die den Wohnungsbau nahezu zum Erliegen gebracht hat. Es fehlen ja im Moment, neuesten Zahlen gehen Richtung 1 Million neue Wohnungen, vor allen Dingen in den Ballungszentren. In Berlin haben sie für eine bezahlbare Wohnung im Plattenbau zum Beispiel über 2000 Bewerbungen. Das ist nicht mehr normal. Also es fehlt Wohnraum. Der Neubau ist sehr, sehr stark zurückgegangen, weil es zu teuer geworden ist und die Mieter dann die Mieten nicht mehr aufbringen können. Wo ja gleichzeitig auch noch die Energiekosten explodiert sind und die Kaltmieten plus Energiekosten haben sich zu einer Summe entwickelt, die niemand mehr aufbringen kann. Und wir haben uns überlegt, naja, es gibt ja eine Menge Trends. Ich arbeite ja da auch in der Trendforschung und der eine Trend ist allen bekannt. Es gibt in Zukunft kaum noch Handwerker. Und da haben wir gesagt, gut, Technik ist zu teuer, zu viel, zu störanfällig, zu komplex und es gibt keine Handwerker mehr in Zukunft. Also müssen wir ran und haben enttechnisiert. Enttechnisiert heißt jetzt nicht keine Technik im Gebäude, aber weniger Technik, langlebigere Technik und Technik, die praktisch auch von den Mietern einfacher zu bedienen und zu verstehen ist. Das war so ein bisschen unser Ansatz. Und dann haben wir geschaut, gut, so ein Haus braucht Fenster, so ein Haus braucht ein Dach. Also es gibt ja Stellen, wo man nicht sparen kann. Eine Photovoltaikanlage ist heute schon Standard geworden. Die haben wir noch ergänzt um eine große Batterie, um eben eine hohe Autarkiequote auch zu bekommen, damit wir aus der Heizkostenverordnung rauskommen. Und dann sind wir sehr schnell auf das Heizungssystem gestoßen. So ein Heizungssystem ist ja sehr teuer, sehr umfangreich, sehr komplex. Da steht ein Heizkessel im Technikraum, der braucht auch viel Platz. Und in dem Raum sind unendlich viele Pumpen und Rohre und Speicher drin stehen. Und wenn sie reinkommen, ist es sehr heiß. Da sieht man schon ganz viele Verluste. Wenn es eine Wärmepumpe ist, haben sie noch eine Außeneinheit, eine Inneneinheit. Und dann haben sie eigentlich in so einem Mehrfamilienhaus 10 bis 20 Kilometer Rohrleitung in den Fußböden, Fußbodenheizung, haben Heizkreisverteiler, haben einen anderen Aufbau der Fußböden, haben noch Dämmung und Klickfolien, wo dann die Rohre reingeklickt werden. Also es ist in Summe ein riesen Technikpaket, was sehr, sehr viel Geld kostet und was eben auch nicht allzu lange hält. Das ist das Problem. Und wenn Sie das auch noch gut einstellen wollen, hydraulischer Abgleich, dass alles gleichmäßig durchströmt ist, die ganzen Fühler müssen an den richtigen Stellen sitzen. Also da brauchen Sie noch wirklich absolute Fachkräfte, die so ein System auch einfahren können. Also einstellen können, einfahren können. Und da haben wir gesagt, kann man das nicht einfacher machen? Und die Idee war, die ganzen Rohrleitungen wegzulassen, Kabel anstatt Rohre. Und anstatt einer Flüssigkeitsheizung mit Wärmepumpe, was heute Standard ist im Neubau, eben eine Infrarotheizung einzusetzen, also eine Strahlungsheizung. Da kommt in einem typischen Kinderzimmer ein Panel an die Decke, 50 mal 50 Zentimeter, das sitzt oben an der Decke. Und das ist praktisch das gesamte Heizungssystem, was wir vorhin besprochen haben. Also in jedem Raum ist dann so ein Modul an der Decke, kostet zwischen 300 und 600 Euro, je nachdem, ob mit Licht, ohne Licht, wie groß, wie klein. Die gesamte Heizung kostet praktisch einen Bruchteil einer wassergeführten Heizung. Und ist wartungsfrei. Mit 30 Jahren Lebensdauer lebt sie im Prinzip doppelt so lange wie eine Wärmepumpe. Und das ist natürlich ein Riesensprung, wenn Sie Gebäude wirtschaftlicher machen wollen, dass Sie die Investkosten im Heizungsbereich massiv senken und natürlich die Folgekosten, was die Lebensdauer betrifft, was Wartung und Reparatur betrifft, extrem nach unten ziehen. Und das geht natürlich nur bei einer Stromdirektheizung, wenn Sie eine sehr gute Gebäudehülle haben, also ganz wenig Heizwärmebedarf haben. Wir liegen in der Regel immer unter 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, spezifischen Heizwärmebedarf. Das ist so eine Kenngröße der Ingenieure. Und wir haben extrem viel Sonnenstrom zur Verfügung. Und wenn das zusammentrifft, also ganz wenig Bedarf, viel Sonne, dann können Sie auch eine elektrische Direktheizung einsetzen. Das ist dann am Ende in so einem Fall mit Abstand die ökologischste und wirtschaftlichste Heizung, die es gibt.
Und Sie haben gerade eben gesagt, Pauschalmiete. Unsere Stammhörerinnen und Hörer kennen den Gedanken, das Konzept schon. Jetzt haben wir hier es auch an einem Beispiel. In Nieski wird das so umgesetzt. Vielleicht nochmal für die, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Was ist da der Vorteil für Mieter und für Vermieter?
Also der Mieter hat ja eigentlich, oder der Mieter kennt das Modell der Kaltmiete. Das heißt, er hat eine Kaltmiete, die ist vergleichbar, da kann er am ganzen Ort suchen und sich was raussuchen. Die liegt in Nieski für ein neu gebautes Gebäude. Man muss in Nieski auch sagen, dort gibt es keinen Leerstand. Also es ist unglaublich, das ist eine florierende Kleinstadt, wo viele Jobs auch entstanden sind von Behörden und Institutionen. Und dort finden Sie fast keine Wohnung. Das heißt, trotz dass es ländlicher Raum ist, wenn dort neu gebaut wird, liegen sie heute sowieso schon ungefähr bei 11, 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Und dann kommen noch die Wärme dazu über die Betriebskostenabrechnung, wo sie auch die Heizkostenablesung und alles mit dieser Messtechnik mitbezahlen müssen. Das macht inzwischen 30% der gesamten Energiekosten für alles aus. Dann suchen sie sich selber einen Stromanbieter, kaufen den Strom zu, haben noch eine Grundgebühr zu zahlen und fahren zur Tankstelle und tanken den Sprit. Das ist eigentlich der Normalzustand, wie in Deutschland vermietet wird seit vielen Jahrzehnten. Und wir sagen, naja, bei der Pauschalmiete, wenn das Gebäude nur noch ganz wenig Energie zukauft, also hochgradig energieautark heißt 50-60% echte Energieautarkie, das heißt, es kauft nur noch sehr wenig Energie zu, wir kommen ja dann vielleicht nochmal zu den Kennwerten auch von Niesky, dann macht eigentlich eine Abrechnung, oder die ergibt keinen Sinn mehr, weil es die Abrechnung der Energie ist teurer als das bisschen Energie, was man noch zukauft. Und die Grundidee der Pauschalmiete ist, dass wir das Geld, was ansonsten an den Gasversorger, an den Stromversorger unserer Tankstelle geht, einfach umlenken in die Tasche des Vermieters. Der nimmt sozusagen diese Summen ein. Er kann das viel preiswerter zur Verfügung stellen, weil er eben selber den Strom zum Beispiel für 7 Cent erzeugt pro Kilowattstunde, wo der Mieter eigentlich für 30 Cent einkaufen muss. Ne? Er hat keine Zähler mehr, keine Abrechnungsdienste. Also er kann das viel günstiger abgeben und gibt einen Teil dieses Preisvorteils an den Mieter weiter und einen Teil nimmt er in die eigene Rendite. Das heißt, der Vermieter hat natürlich eine Menge Vorteile. Der hat mehr erhebliche Mietmehreinnahmen, ohne dass der Mieter mehr belastet wird in Summe. Er hat keine Betriebskostenabrechnung mehr, also das Verschicken dieser Abrechnung und den Streit dann mit den Mietern, weil das nicht stimmt und jenes und auch Rechtsstreitigkeiten daraus entstehen, ist auch weg. Er hat für sich, für seinen Kredit, den er aufnehmen muss, eine feste Zahl der Einnahme für die nächsten Jahre, was auch wiederum die Bank sehr schätzt. Er hat keine CO2-Steuer mehr, weil wir die Gebäude auf CO2-Steuerfreiheit trimmen. Und er hat in der Heizung ein wartungsfreies System. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie das zusammenbringen, also keine CO2-Steuer, eine wartungsfreie Heizung mit 30 Jahren Lebensdauer und erhebliche Mietmehreinnahmen, dass die Mietrendite für den Vermieter natürlich nach oben geht. Das ist also ganz klar der Vorteil für den Vermieter, hat also auch ein ruhiges Investment, kein Stress mehr. Er hat begeisterte Mieter, ne? Also hat viel mehr Anfragen, als er zur Verfügung stellen kann. Und der Mieter hat natürlich auch sehr große Vorteile. Er bekommt in Summe die neue Wohnung. Man muss dann immer eine neue Wohnung mit einer neuen Wohnung vergleichen und nicht eine neue Wohnung mit einem Altbau, Plattenbau. Er bekommt die neue Wohnung inklusive Energie günstiger im Gesamtpaket, ist für 5 Jahre stressfrei. Also ich sage ja immer intelligent verschwenden. Also er muss sich dann nicht mehr einschränken, Schuldgefühle haben, schlechtes Gewissen haben, jedes Jahr bibbern vor der Betriebskostenabrechnung. Auch er hat eine absolute Sicherheit für 5 Jahre, praktisch keine Preisänderung, egal was der Energiepreis im Markt macht. Also er hat eine hohe Lebensqualität, er hat Sicherheit, er hat einen festen Preis und kann das eben auch für viele Jahre garantieren. Und wer einmal, ist meine Erfahrung, so eine Flatrate-Mietwohnung hat, der will auch nicht mehr raus. Das heißt, man hat weniger Fluktuation, die Hausgemeinschaft lebt länger miteinander, es gibt ein besseres Gefüge, ne? Also so eine Art Solidargemeinschaft entsteht dort auch. Und das waren mal so die Vorteile für Mieter und Vermieter.
Das Schöne ist ja jetzt an dem Beispiel Niesky, haben wir ein wirkliches Beispiel. Wir reden nicht theoretisch, sondern wir haben ein Objekt da stehen, was im Oktober bezogen wird, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bedeutet für Sie da draußen, wenn Sie diesen Podcast hören, dauert es nicht mehr lange, ein paar Tage vielleicht noch. Und Niesky ist bewohnt, das nicht nur Niesky die Stadt, sondern wir reden hier von diesem enttechnisierten, hochgradig energieautarken Gebäude. Ich habe es gelernt. So, und jetzt will ich natürlich anhand dieses Beispiels mal so die Zahlenwerke, würde ich mir gerne mal anschauen. Wie sieht es denn da aus? Miete, Mietrendite, weiß nicht, ob Sie das hier öffentlich sagen dürfen alles, ne? Aber das, was Sie preisgeben können, würde ich schon gerne mal in Erfahrung bringen wollen.
Also die Mietrendite, die absolute, werden uns Privatinvestoren nie verraten, weil das sind ja sehr heilige Zahlen. Da geht es ja um Eigenkapitalanteil, Bonität und so weiter, wie sich die Zinsen von der Bank dann ausrechnen lassen. Aber wir erfahren natürlich, oder was wir mitbekommen ist, um wie viel wir die Mietrendite anheben können. Und Sie müssen wissen, heutzutage verhandeln Investoren mit den Banken, mit den Handwerkern, mit Lieferanten. Da wird gefeilscht wie auf dem Basar, um irgendwo ein Viertel Prozent bessere Mietrendite zu erreichen. Ne? Also das ist so der Kampf. Mit unserem Konzept keine CO2-Steuer, wartungsfreie Heizung und erhebliche Mietmehreinnahmen sind wir in der Regel bei mindestens 1% höherer Mietrendite als das, was der Investor sowieso erreicht. Mindestens 1%. Das ist also heute sehr, sehr viel. Da sind Banken auch immer sehr überrascht. Und man muss ja mal einsehen, es ist ja nicht nur die Mietrendite, die steigt, sondern der Wiederverkaufswert des Gebäudes steigt ja. Wenn Sie heute ein vollvermietetes Gebäude weiterverkaufen, dann macht man das mit der Ertragswertmethode. Also man taxiert sozusagen einen Wert, der aufgebracht werden muss, damit sich's für den Verkäufer auch rechnet und für den Vermieter, der es kauft, dann auch wieder eine gute Mietrendite dasteht. Und dann nimmt man in der Regel die Jahresmieteinnahme, multipliziert die mit einem Faktor X. Der ist in jeder Region etwas anders. Da gibt's genormte Größen, die man dann ansetzt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn die Jahresmiete monatlich um 2 bis 3 Euro pro Quadratmeter, und das sind die Größenordnungen, über die wir reden, ansteigt, dann steigt mit dem Faktor natürlich auch der Wiederverkaufswert an. Das heißt, er hat nicht nur eine bessere Mietrendite, hat ein ruhiges, stressfreies Investment ohne Betriebskostenabrechnung, ne, kein Streit und nichts mehr, Mieter, die nicht mehr raus wollen, die Schlange stehen, sondern hat auch einen wesentlich höheren Wiederverkaufswert. Und das sind eigentlich Eigenschaften, die natürlich auch in Niesky hier voll zu Buche schlagen, warum also der Bauunternehmer Matthias Schur auch gesagt hat, er will eigentlich jetzt nur noch solche Objekte bauen. Und das erleben wir immer wieder. Wir haben ja 6, 7 Familienbauunternehmer als unsere Lieblingskunden, weil das sind sehr treue Kunden, innovative Kunden und wirklich, wir mögen die ganz, ganz sehr. Die machen ein Projekt und wenn das läuft, und das sieht man ja jetzt hier auch in Niesky jetzt schon, ab Oktober schon voll vermietet, dann sagen die, wir bauen nie wieder wie früher mit Flüssigkeitsheizung und mit Kaltmiete als Vermietung, sondern die gehen nur noch auf dieses Konzept. Und die Erfahrung ist, dass die Betriebe, die 2, 3 solche Mehrfamilienhäuser gebaut haben, Neubau, Aufträge ohne Ende haben, während Nachbarbaubetriebe Leute entlassen, weil sie keine Aufträge mehr haben. Also das ist wirklich eine ganz spannende Beobachtung.
Diese Investoren, die solche Gebäude bauen, was sind das für Menschen? Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sich fragt, sind die ähnlich wie ich oder sind die affiner, was diese Gedanken angeht, was diese Themen angeht? Oder ist das für die auch erstmal komplett, oh Gott, haben wir noch nie gehört, aber hört sich ganz spannend an, kommen die komplett über die Rendite? Also sind das kapitalgetrieben, ne, und sagen, oh, da hole ich nochmal 1% mehr Rendite raus, ich mache das, egal was der Herr Leukefeld da jetzt genau umsetzt, das hört sich gut an, das machen wir. Oder was ist da der Hintergrund? Was haben die für Hintergründe? So möchte ich es mal formulieren.
Also das ist eine sehr kluge Frage und die Investoren kommen eigentlich zu uns aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, also wegen der Rendite, ganz klar. Ne? Und wir haben früher immer anders argumentiert als Techniker mit Wirkungsgrad, Kennlinien und Vorteilen der Solar- und CO2-Einsparung. Wir haben dann versucht, das eben technisch zu erklären. Ne? Das interessiert die gar nicht. Wenn sie von Anfang an mit Ökologie anfangen, dass sie kaufen sollen, weil es ökologisch ist, dann gehen die Investoren sogar eher weg, weil sie sehr viel schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Also so mit staatlicher Ideologie, was Ökologie betrifft. Und dann habe ich mal mehrere Jahre an der Immobilieninvestmentakademie in Dresden Trainings mitgemacht und habe völlig umgedacht danach. Ne? Und habe gelernt, wie eine Mietrendite entsteht, wie das Ertragswertverfahren ist, wie Bankverhandlungen geführt werden und. Und habe dann gedacht, mein Gott, wir sind bisher völlig falsch rangegangen. Und jetzt stellen wir die Wirtschaftlichkeit absolut in den Vordergrund. Und das ist ja auch, wenn Sie sich Nachhaltigkeit anschauen, die auf 3 Säulen steht, das ist ja mal die Säule Soziales, Ökologie und Wirtschaftlichkeit. Und die wichtigste Säule, das hat damals schon Hans-Karl von Carlowitz vor über 300 Jahren, der ja den Begriff der Nachhaltigkeit sprachlich erstmalig im deutschsprachigen Raum erfunden hat, der sagte, oder hat geschrieben, die wichtigste Säule danach ist die Wirtschaftlichkeit. Weil alles, was nicht wirtschaftlich ist und vielleicht ökologisch und sozial ist, aber nicht wirtschaftlich, wird sich nie durchsetzen. Also haben wir gesagt, gut, wir müssen als erstes für die Investoren die Wirtschaftlichkeit nach oben bringen und haben dann für uns entschieden, die Ökologie, ne, mit 60% Autarkie, Rest Ökostrom, CO2 steuerfrei, das Soziale, ne, dass man günstiger in Summe drin wohnt, dass man eine tolle Gemeinschaft hat und so weiter. Die Projekte gibt es bei uns gar nicht ohne Ökologie und ohne Soziales, aber wir reden nicht mehr drüber. Wir reden nur und ausschließlich über die Mietrendite und plötzlich kommen die Investoren, hören zu, wir sprechen ihre Sprache und die bauen solche Projekte und wir haben wirklich irre viel zu tun.
Ich würde noch gerne eine Person beleuchten und das ist der Banker, beziehungsweise die Bank. Jetzt stelle ich mir vor, Niesky, so die ein, zwei Banken, wo man dann hingeht, ne? Und da sitzen dann ein, zwei Leute, die dann eine Menge Geld geben müssen, wahrscheinlich auch. Und die hören das dann. Und jetzt stelle ich mir so diese typische, etwas verstaubte Bank mal vor, die sagt, ganz schön Risiko, ob das, oh, das wird bestimmt, das steht leer. Das will ja keiner. Das ist jetzt so in meinem Kopf. Wie ist denn die Realität? Wie reagieren Banker auf sowas?
Also ganz unterschiedlich. Wir haben sehr innovative Banker. Das funktioniert aber in der Regel nur, wenn es der Vorstand ist. Na, wenn die mich mal gehört haben im Vortrag und brennen für die Sache, dann sind die sofort dabei. Auf der unteren Ebene wird es schwierig, weil dort kein Handlungsspielraum ist Richtung Innovation und die Fußfesseln für die Banken natürlich auch brutal sind. Na, also die müssen eigentlich, in unseren Projekten dürfen die nur mit der Kaltmiete rechnen, nicht mit der Pauschalmiete. Die müssen Wartungspauschalen, also hohe Wartungspauschalen für die Heizung ansetzen, ne? Also alles so Dinge, wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Aber das sind die Regularien. Deswegen arbeiten wir in der Regel mit den innovativsten Banken zusammen, wo wir wirklich den Kontakt haben zu den Vorständen. Das passiert in der Regel über diese Vorträge. Die Banken machen ja sehr viele Veranstaltungen für Immobilieninvestoren. Und wenn dann die Begeisterung da ist, dann finden die Banken auch Möglichkeiten, mit diesen Regularien, sagen wir mal, kreativ umzugehen. Die, die nicht so innovativ sind, die erschrecken auch oft, wenn wir mit Investoren die Vorstellungen machen und wenn dann sozusagen über die Kredite gesprochen wird, weil sie natürlich merken, nach meinem kurzen Einführungsvortrag, dass ihre bisherige Bewertungsmatrix gar nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Also in der Regel haben die hohen CO2-Steuersteigerungen der Zukunft gar nicht in ihrem Programm drin. Das darf zum Beispiel auch in Bestandsimmobilien dann gar nicht groß auf den Mieter umgelegt werden. Das heißt, je mehr die CO2-Steuer dort steigt in Bestandsimmobilien und wenn sie viel CO2 aussteigen, umso mehr bleibt diese CO2-Steuer beim Vermieter. Das heißt, da geht jedes Jahr die Mietrendite nach unten. Das ist in der Regel nicht mit drin. Die haben zum Teil Wartungspauschalen drin von vor 30 Jahren, also viel zu geringe Instandhaltungskosten angesetzt. Und sie haben eben noch nie was gehört, eine Pauschalmiete einpreisen zu können. Denn Sie können sich vorstellen, so eine Sicherheitsbewertung der Bank ändert sich brutal, wenn Sie 2 bis 3 Euro mehr Mieteinnahme nachweisen können. Also im positiven Sinne. Ne? Die Immobilie wird wirtschaftlicher, die Sicherheit für die Bank steigt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Investor einen Kredit kriegt, steigt damit und auch er kriegt dann auch gute Zinsen dafür. Ne?
Wie war das denn jetzt in Niesky? Jetzt wurde das Projekt gebaut, Bauphase, dann irgendwann wurden Mieter gesucht. Haben Sie da Einblicke gehabt, wie da der Prozess war? Also ist ja hochspannend, was die Leute sagen, wenn sie dann hinkommen zur Besichtigung. Es waren ja Mieter, ne? Wurde nicht verkauft, genau, wurde vermietet. Was haben die gesagt? Was war das Feedback? Wie war auch die Quote von ich interessiere mich zu, ich will auf jeden Fall einziehen?
Also die Quote kenne ich jetzt nicht so genau, weil das macht natürlich immer der Investor hauptsächlich, aber das Projekt hatte ja sehr viel Pressearbeit schon, also beim ersten Spatenstich oder Grundsteinlegung war das. Bei der Grundsteinlegung war schon der MDR mit da, Sächsische Zeitung. Also die hatten, ohne dass die selber aktiv Werbung gemacht haben, wo sie auch Geld in die Hand nehmen mussten, die hatten das Baustellenschild und sehr viel Presse, die von alleine gekommen ist. Also habe ich ein bisschen nachgeholfen, ne? Klar, mache ich gerne. Hatten die schon so viel Bewerbungen, dass die selber gar keine Werbekampagne mehr starten mussten, im eigentlichen Sinne, wie man es oft macht mit Anzeigen und Immo-Scout und so weiter, konnten sich aus vielen Bewerbern trotz dieser rund 14 Euro, die dort aufgerufen werden, die Besten raussuchen. Und das war also in 0,nix war das vermietet. Im Ende September ist jetzt die Einweihung gewesen, wenn das ausgestrahlt wird. Und im Oktober sind dann schon die ersten Mieter eingezogen. Also ganz anders, als man sonst kennt, wenn man Gebäude neu baut, die mit einer Kaltmiete vermietet werden, wo die Miete auch sehr hoch ist, weil einfach die Baukosten ja nicht mehr billig sind und man aber keinerlei Alleinstellungsmerkmal hat, um sich zu unterscheiden vom Nachbar, der für denselben Kaltmietpreis einen Neubau anbietet. Ne? Also das ist wie so eine Magie, das zieht die Mieter an. Das sind hauptsächlich aus unserer Erfahrung ältere Menschen, also ältere Paare, die haben halt ihre beiden Rentenbescheide und haben auf der anderen Seite die Pauschalmiete. Also die ziehen ein, weil sie die Sicherheit haben und sagen, damit brauchen wir die nächsten 5 Jahre uns keine Gedanken zu machen. Und wenn wir uns hier nicht wie Energienomaden verhalten, wird die Miete auch in dem Niveau bleiben nach den 5 Jahren. Es sind junge Familien mit Kindern, die auch die Nase voll haben von diesem Einschränken, Sparen, ständig ihren Kindern hinterherlaufen, alle Heizung abdrehen und Wasserhahn schnell zudrehen, alles. Junge Familien, die auch sehr ökologisch angetan sind, die vielleicht auch kein eigenes Auto mehr haben wollen, die sich mit Sharing-Systemen auch beschäftigen. Und es sind innovative Mieter, also die mit Elektroauto einziehen. Das ist genau die Mischung. Und das ist natürlich soziologisch spitze, wenn Sie junge Familien, ältere Paare und innovative Leute zusammen in einem Haus haben. Das ist eigentlich die Wunschmischung, die sich jeder Vermieter wünscht.
Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, in 10 Jahren, Folge 300 der Denkwandler, und ich spreche mit Ihnen und sage, Herr Professor Leugefeld, vor 10 Jahren haben wir mal eine Folge aufgenommen, Niesky. Da wurde das damals gerade eröffnet, da haben wir die Folge aufgenommen. Was ist denn daraus geworden? Was sagen die Mieter, was sagt der Investor? Wie geht's denen denn? Was werden Sie mir da antworten?
Also ich denke, die Mieter werden die gleichen sein in 10 Jahren, weil wie gesagt, es ist schwierig in Sachsen adäquates Angebot zu finden, also Flatrate-Wohnungen. Auch wenn dieses Projekt in Niesky natürlich jetzt eine Menge an neuer Nachfragen ausgelöst hat. Also wir werden jetzt in Sachsen demnächst mehrere Projekte auch planen im Neubaubereich. Aber ich denke, das werden dieselben Mieter sein noch, außer sie versterben, ne, bei älteren Leuten, weil sie nichts anderes finden und wirklich in einen Hochgenuss geraten sind. Einmal diese Infrarotheizung, Strahlungswärme ist ja viel angenehmer als eine Fußbodenheizung mit Konvektionswärme, kein Staub mehr in der Luft. Diese Sorglosigkeit, ne? Ein Preis und man wird nicht mehr genervt und die ganzen Nachrichten gehen an einem vorbei, dass wieder Energie teurer wird und das. Ne? Wir werden ja jetzt einiges erleben. China hat ja jetzt mit Russland Verträge geschlossen, für die nächsten 30 Jahre extrem preiswerte Energie zu bekommen. Europa mit Frau von der Leyen hat ja Verträge mit Amerika geschlossen, um extrem teure Energie einzukaufen. Das wird natürlich große Auswirkungen haben, auch auf die Mieter Niesky. Aber die in diesem Haus, in dem enttechnisierten, hochgradig energieautarken Mehrfamilienhaus in Niesky, interessiert das alles nicht, weil sie einen Preis haben. Die werden, denke ich, auch in 10 Jahren noch den Preis haben, weil die gute Mietrendite, die der Investor jetzt auch einfährt, da wird da nichts oben drauflegen. Also der will lieber ein ruhiges Investment haben, keine Mieterhöhung. Also das werden dieselben Mieter sein im Großen und Ganzen, denke ich. Und der Vermieter wird in den nächsten 10 Jahren, würde ich mal sagen, der Matthias Schur ist also ein sehr, sehr angenehmer, cleverer und innovativer Bauunternehmer. Der wird in den nächsten 10 Jahren mindestens 20 solche Mehrfamilienhäuser noch zusätzlich gebaut, verkauft haben, vermietet haben, was auch immer.
Und wird aus Niesky irgendwann Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Koblenz?
Das glaube ich nicht, weil es ist nun mal ländlicher Raum. Und jemand, der aus der Großstadt ist, der geht nicht in den ländlichen Raum in der Regel. Wobei, man kann es nicht ausschließen. Wir lassen uns mal überraschen, Herr Lapan. Ich erinnere mich an Aschersleben. Das ist ja auch so ein bisschen abseits, ne? 20% Leerstand. Da gibt es 2 Fernsehsendungen direkt. Eine über ein Pärchen, was aus Rügen, von der Insel Rügen, wieder zurück nach Aschersleben gezogen ist. Und ein Mieter ist dort auch von Frankfurt am Main nach Aschersleben gezogen. Weil er die Wohnung natürlich cool fand, aber weil er eben auch eine Freundin in Aschersleben kennengelernt hat. Also ich möchte es nicht ausschließen, aber aus Niesky wird natürlich nicht Frankfurt am Main werden, aber Niesky wird, denke ich, deutschlandweit bekannt werden. Es kommt demnächst ein Fokusartikel im MDR, wird es einen Beitrag dazu geben. Also Niesky wird demnächst sozusagen in aller Ohren sein als fortschrittliche Stadt, wo solche Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Investoren sich dort wohlfühlen, dass sie auch schnell und unkompliziert eine Baugenehmigung kriegen, auch wenn das Haus kein Satteldach hat, was man sonst kennt, sondern ein flaches Pultdach. Also ich denke, in Niesky geht jetzt die Post ab.
Und die Idee, also das Konzept, wird das dann vielleicht nach Frankfurt, München, Berlin, Hamburg kommen? Also dass die Investoren dann nicht mehr, sagen wir mal jetzt in Niesky, was ja dann schon eher ländlicher ist, bauen, sondern Frankfurt Innenstadt?
Eher schwierig, weil Frankfurt Innenstadt ist ja geprägt von Hochhäusern und die Hochhäuser kriegen wir eben nicht autark genug, um aus der Heizkostenverordnung zu kommen. Also wenn Sie viele Etagen übereinander legen mit Wohnungen, bleibt ja das Dach immer das gleiche. Und irgendwo aus unserer Erfahrung ab der 5. Etage können wir die 50% Energieautarkie nicht mehr nachweisen. Und dann muss eben die Heizenergie abgerechnet werden. Also das wird eher nichts. Das ist ja das Konzept, die Innenstädte mit solchen Wolkenkratzern, die werden von außen mit erneuerbarer Energie versorgt werden müssen. Da ist im Moment viel die Fernwärme dran. Das entwickelt sich im Moment zur Horror-Tretmine. Also ich kriege überall jetzt von den Mietern und Vermietern diese Zuarbeiten, wie die Fernwärme sich jetzt erhöht hat. Erst kürzlich hier in Sachsen in einer größeren Stadt von 11 Cent auf 24 Cent pro Kilowattstunde. Also das muss man sich mal überlegen. Also das ist immer hoch gelobt worden politisch. Fernwärme, grüne Energie, da ist es noch nicht mal grüne Energie. Denn wenn sie dann grün ist, wird sie noch mal doppelt so teuer sein. Also die Innenstädte, Energie gesehen, sind fast verloren, würde ich sagen. Ist echt schwierig. Aber wenn wir ein bisschen in den Außenring gehen von Frankfurt, wo die Häuser nicht mehr so hoch sind, also 3, 4, 5 Etagen, da können wir in der Sanierung sehr viel machen. Also 25% dieser bestehenden Mehrfamilienhäuser sind geeignet für unser Konzept, von der Ausrichtung, Dachneigung, Verschattung, all diese Sachen. Und wenn man noch ein bisschen weiter außerhalb von Frankfurt geht, in das Umland, dort gibt es dann auch wieder Bauland. Dort kann man auch neu bauen. Also ich glaube, die Revolution wird nicht in den großen Städten stattfinden, sondern im Randbereich und im Umland.
Ich würde gerne einen letzten Gedanken mit Ihnen noch beleuchten. Es gibt ja, sagen wir mal, in diesem klassischen, Diffusionstheorie, glaube ich, ne? So nennt man das, gibt es den Innovator, dann gibt es den Early Adopter, dann gibt es den, so ist es, genau, Early Adopter, dann gibt es den späten Adopter, Middle Adopter, dann gibt es den Late Adopter, also der relativ spät in ein Thema reingeht und dann gibt es den Nachzügler, ne? Also ganz früh bei einer Sache dabei sein, relativ früh, ja, so in der Mitte, spät und im Grunde ganz spät. Wo wären wir jetzt hier bei dieser Thematik? Sind wir noch bei diesen 1%, also diese absoluten innovationsgetriebenen Investoren, sind die jetzt auf dem Gebiet beheimatet oder sind wir schon eine Stufe später?
Naja, ich würde sagen, Herr Lapan, 1,5%. Ja? Also wir haben jetzt aktuell ungefähr 1.400 Wohneinheiten so geplant und umgesetzt. Das ist für uns wirklich irre viel. Wenn Sie auf den ganzen Wohnungsmarkt schauen in Deutschland, ist das gar nichts. Ne? Hm. Aber wir sehen ein exponentielles Wachstum und wir sehen, dass jetzt die großen Bauträger anfangen aufzuspringen. Und wenn das passiert, kann das eine Eigendynamik kriegen, die viel, viel schneller ist. Ne? Also wir haben ja ein anderes Konzept, über das wir vielleicht den nächsten Podcast mal machen, wo wir sozusagen mit Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Grundstücke preiswert anmieten von großen Firmen, die praktisch Bauland haben, aber für ihre Mitarbeiter keine bezahlbaren Wohnungen haben. Ne? Da haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir eben bezahlbares Wohnen anbieten mit standardisierten Gebäuden, dann ohne Tiefgarage, mit viel Sonne, Pauschalmietpreis 12,50 Euro, überall in Deutschland, ohne jegliche staatliche Förderung. Und wenn wir mit dem Konzept jetzt antreten und die ersten Projekte machen, das hat sozusagen die Möglichkeit, eine richtige Skalierung hinzubekommen, weil wir dann politisch völlig unabhängig sind von irgendwelchen Töpfen, die eben mal da sind, mal nicht. Wir können preiswert bauen, 12,50 Euro, das ist in München sozial, also so besser als Sozialhilfeniveau, ne, vom Mietpreis her. Und das Interesse ist riesengroß an dem Konzept. Wir sind jetzt eingeladen, morgen erst wieder beim Oberbürgermeister von Berlin. Den kennt jeder, der braucht dringend Wohnungen, der hat von unserem Konzept gehört, hat uns persönlich eingeladen und dem werden wir das morgen vorstellen. Also es ist total spannend, was da im Moment passiert. Und mein Gefühl ist, dass die Skalierungsklippe, von der aus das dann passiert, dass wir jetzt draufstehen und dort demnächst abheben.
Herr Professor Leugefeld, jetzt geht es mir wahrscheinlich wie einigen da draußen auch, die sagen, turbo interessant, will ich irgendwie aufspringen auf den Zug, aber jetzt Investor für ein Mehrfamilienhaus, das wird ein bisschen schwer. Was kann denn so eine Person tun, außer jetzt den Podcast folgen, hier schön weiter zuhören und Wissen aufbauen? Klar, aber gibt es irgendwas, was man tun kann, um zu sagen, da will ich irgendwie mitfahren bei dem Rennen?
Naja, wenn man jetzt kein, also ich denke, unser Konzept an sich ist erstmal nur was für Profivermieter, ne? Weil es geht ja auch um erhebliche Eigenkapitalquoten heute. Die Banken haben ja, verlangen ja inzwischen 20-30% Eigenkapital. Und wenn so ein Mehrfamilienhaus 3 Millionen, 4 Millionen kostet, muss man das erstmal aufbringen können, ne? Wenn jetzt so Einzelpersonen in kleinerem Umfang da mitmachen wollen, können sie sich entweder zu einer Genossenschaft zusammenschließen, wo man mehrere zusammennimmt. Oder man initiiert ein Projekt mit Eigentumswohnungen, ne, die dann vermietet werden. Dann kann jeder eine Eigentumswohnung verkaufen, also kaufen, und kann die dann pauschal vermieten mit guten Mietrenditen. Also das, wir haben auch Bauträger, die wir vermitteln können, die das auf diesem Eigentumswohnungsniveau umsetzen, wo man dann eben als Investor, also viele Investoren für ein Mehrfamilienhaus hat. Das geht auch.
Wo würde man sich da melden? Wo rufe ich an? Wo schreibe ich eine E-Mail hin? Was mache ich?
In Freiberg bei mir.
Genau. Also, Sie wissen, wo Sie Herrn Professor Leugefeld finden. Einfach mal Google anschmeißen oder Perplexity oder was Ihre Suchmaschine der Wahl ist. Und da finden Sie Professor Leugefeld und natürlich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, wenn Sie da sind, auf jeden Fall mal ein Follow dalassen. Denn Sie merken, hier gibt es immer tolle, spannende Gedanken. Und es ist vor allen Dingen immer, und das ist das, was ich so schätze, es ist immer disruptiv und das fühlt sich am Anfang erstmal etwas ungewöhnlich an, aber daraus entsteht dann natürlich auch Stärke und Größe und für den einen oder anderen dann auch Rendite. Ne? Und das ist letzten Endes das, was viele auch wollen. Herr Professor Leugefeld, ein hochspannendes Konzept in Niesky ist jetzt auf jeden Fall auf die Landkarte gerückt bei vielen. Die werden das mit Sicherheit mal anschauen. Können Sie auch mal googeln, da gibt es tolle Bilder zu und in 10 Jahren spätestens werden wir erfahren, wie es den Mietern und dem Investor geht. Sie haben einen kleinen Einblick gegeben und ich glaube, dem können wir alle folgen. Herr Professor Leugefeld, vielen Dank bis dahin und bis zur nächsten Folge.
Ich habe zu danken. Viele Grüße aus Freiberg.